So, schön, dass ihr alle da seid. Freut mich natürlich immer wieder, wenn der Raum nicht ganz so leer ist. Anfangen möchte ich gern mit einer Frage. Ist die Tatsache, dass wir uns hier jetzt alle versammelt haben, Kammer oder nicht?
Ich sag Kammer.
Du sagst Kammer.
Ja und nein.
Okay, wenn das alles ist. Ein Jein, ein Ja. Ist ein bisschen eine Trickfrage, weil es muss. Ja?
Eigentlich ist es schon Kammer. Wenn das Tun ist, also die Tat, dann ist es schon Kammer. Oder für jeden Einzelnen. Wahrscheinlich.
Nein, also grundsätzlich ist es nicht Kammer. Wenn es was ist, dann ist es Vipaka.
Ja, der Haka.
Ja, das ist das Ergebnis von Handeln, ist Vipaka. Also Kammer ist die Tat und Vipaka ist das Ergebnis. Dass wir hier jetzt sitzen, ist das Ergebnis davon, dass wir gehandelt haben auf eine bestimmte Weise.
Also,
ist, was?
Habe ich meine Frage.
Ja, genau. Ich sage, das ist ein bisschen eine Trickfrage. Ja. Und auch wenn ich die Frage stelle, ist das, dass wir jetzt hier sitzen, Vipaka, ist nochmal eine andere Sache. Aber die Frage stelle ich dann nochmal am Ende von dem Vortrag. Dann wenn ihr jetzt eine Meinung habt dazu, dann merkt euch die bitte. Und dann schauen wir mal, ob wir die nicht ändern können bis zum Ende des Vortrags. Ja? Willst du was sagen, Dieter? Nein, du schaust bloß erstaunt. Gut.
Naja, ich meine, es ist ja so, es gibt ja diese berühmte Diskussion zwischen der Frau Schönwert und dem Hicker, wo jetzt eine Krankheit Karma ist.
Ja.
Und es ist natürlich so, wie immer, nicht aufgrund von Ignoranz wiedergeboren werden, dann kann man uns nicht treffen.
Genau. Jetzt schauen wir mal, fangen wir das Ganze mal von oben herab an. Und stelle ich die nächste Frage, was ist die Grundstruktur des Universums?
Oder
das Grundprinzip allen Daseins.
Ursache und Wirkung.
Sehr gut. Nennt sich Itapachayara. Da sagt der Buddha Folgendes dazu: Ob Tathagatas aufgestanden sind oder ob keine Tathagatas aufgestanden sind, fest steht diese intrinsische Qualität. Der gesetzmäßige Zustand, der gesetzmäßige Verlauf, der kausale Bedingungszusammenhang. Eben Itapachayata. Der Tathagata aber erkennt es und dringt ein. Und wenn er es erkannt hat und eingedrungen ist, teilt er es mit, lehrt es, gibt es bekannt, stellt es fest, offenbart es, zergliedert es, macht es klar und spricht, da schaut. Also das ist die universelle Norm, Normalität, auch Dhammata genannt, die feststehende natürliche Gesetzmäßigkeit der Kausalität, die erzeugt, erhält und zerstört. Insofern auch der buddhistische Gott. Keiner schaut da rein.
Buddhistischer Gott?
Ja. Das ist so ein bisschen, also zum einen natürlich, weil es eben diese Qualitäten hat, erschaffend, erhaltend, zerstörend. Zum anderen natürlich auch, weil es ein Wortspiel ist, das der Ajahn Buddhadasa gern gebraucht hat, weil Gott auf Thai heißt Gesetz. Gut, jedenfalls funktioniert diese Gesetzmäßigkeit nach einer bestimmten Formel, die man immer wieder findet. Wenn dieses ist, ist dieses. Mit dem Entstehen von diesem entsteht dieses. Wenn dieses nicht ist, ist dieses nicht. Mit dem Enden von diesem endet dieses. Normalerweise kennen wir das, oder häufig, sagen wir mal so, wird es anders übersetzt, wenn dies nicht existiert, ist jenes nicht. Aber der Fehler dabei ist, das wären zwei unterschiedliche Dinge. Aber es ist eine bedingte Zusammenentstehung. Also ist es ein Prozess, ein Entstehen, nicht zwei Dinge, die da aufeinander einwirken. Der Tanissero erklärt es recht schön, kurz und bündig, was es mit dieser Formel und mit Itapachayata insgesamt auf sich hat. Es gibt nichts, das selbstbestehend wäre. Es gibt nur gegenseitige Abhängigkeit, Ursache und Wirkung. Das heißt, alles ist eine Bedingung für etwas anderes. Alle Dinge bestehen oder funktionieren in Abhängigkeit von Bedingungen. Itapachayata ist die Ursache für alles, was jemals existiert. Alles entsteht, durchläuft Veränderung und Transformation, um dann zu verschwinden, aufzuhören. Diese Welt funktioniert entsprechend der Gesetzmäßigkeit von Itapachayata. Falsche oder richtige Aktivitäten finden statt und müssen nach diesem Gesetz geschehen. Wenn Glück und Leid das Ergebnis von alten Karma wäre, könnte es nicht zum Aufhören gebracht werden. Aber so können wir das Gesetz von Itapachayata verwenden, um Karma und seine Resultate Vipaka ein Ende zu setzen. Wir können durch Itapachayata Karma Einhalt gebieten, indem wir Kontakt, Gefühl und so weiter kontrollieren, sodass es kein Dukkha gibt und so altes Karma zu sterilen alten Karma wird. Falls jemand glaubt, dass Sukha und Dukkha das Ergebnis von alten Karma sind, dann ist er naiv. Dukkha entsteht durch falsches Handeln im Moment von Passa, des unwissenden Sinneskontakts innerhalb des Flusses der bedingten Zusammenentstehung. Sukha kommt davon, das Richtige zu tun, davon im Moment des Kontakts weise genug zu sein. Und der Ajahn Buddhadasa sagt, Pflanzen, Tiere oder Menschen, alle physischen und materiellen Aspekte ihres Lebens und ihrer Welt entstehen und entwickeln sich nach dem Gesetz von Itapachayata. Aber die Aspekte der Erfahrung, die in ihren Köpfen entstehen, insbesondere Glücksgefühle, schmerzliche Gefühle, Freude und Elend, geschehen aufgrund des Gesetzes der bedingten Zusammenentstehung. Paticca Samuppada, um mal diesen Unterschied klar zu kriegen. Und im Sutta Nipata, den wir ja gerade erst besprochen haben, heißt es, die Welt besteht aufgrund kausaler Handlung. Alle Dinge wurden von kausaler Handlung erzeugt und alle Wesen werden gelenkt von und sind gebunden an kausale Handlung. Sie sind wie das Rad am Wagen, das durch den Achsennagel fixiert ist. Was man verstehen muss, ist, dass es sich nicht um ein mechanistisches und deterministisches System handelt. Weil sonst könnten wir eben die Befreiung nicht herbeiführen. Es gab wohl einen Herrn Laplace, der das Universum so verstanden hat und gesagt hat, wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Weltalls als die Wirkung eines früheren und als die Ursache eines folgenden Zustands betrachten. Also eine sehr deterministische Sichtweise. Buddha widerspricht ihm und sagt, sollte die Behauptung zutreffen, dass der Mensch für jedwede Tat, die er verübt, die er jedes Mal genau entsprechende Wirkung erfährt, so ist in diesem Falle ein heiliger Wandel ausgeschlossen und keinerlei Möglichkeit besteht für völlige Leidensvernichtung. Sollte aber die Behauptung zutreffen, dass wenn der Mensch eine Tat verübt, er je nach der unterschiedlichen Art der zu erfahrenden Auswirkungen, die der Tat entsprechende Wirkung erfährt, so mag es in diesem Falle einen heiligen Wandel geben und es besteht die Möglichkeit für völlige Leidensvernichtung. Also wir haben hier etwas, das man heutzutage als chaotisches System bezeichnen würde, was nicht heißt, dass da keinerlei Ordnung drin zu finden ist, sondern es gibt eine gewisse Ordnung, die aber nicht unbedingt so leicht zu entdecken ist. Für den Buddha war das jetzt kein so großes Problem, aber auch er kann natürlich nur eine Wahrscheinlichkeit angeben. Und deswegen heißt es in M12 zum Beispiel, dieser Mensch benimmt sich so, verhält sich so, hat so einen Weg eingeschlagen, dass er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode hier oder dort wieder erscheinen wird. Also er sagt praktisch, wenn du von oben jemand zuschaust, der eine bestimmte Straße entlang geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er an diesem Ziel ankommen wird. Natürlich ist es immer möglich, dass irgendwie ein Baum auf die Straße fällt und er einen Umweg machen muss und dann ganz woanders rauskommt. Ja, aber im Großen und Ganzen steht die Richtung fest. Man kann, also ein Buddha kann da eine gewisse Wahrscheinlichkeit erkennen.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Und zwar, also wenn Karma ist nicht deterministisch, das verstehe ich auch so, aber es ist nicht so, dass es doch irgendwo beeinflusst, also dass es die Art und Weise, wie ich auf einen Kontakt reagiere, ja schon auch ein bisschen beeinflusst wird von meiner ganzen Geschichte. Ne? Also wenn ich immer auf eine bestimmte Art und Weise reagiere, dann schleicht sich ja so eine Gewohnheitsbahn ein.
Absolut.
Und dann ist schon eine Art, also eine Beeinflussung ist da, aber keine Festlegung.
Ja.
Wenn man das so differenziert.
Ja, genau. Okay. Sehr gut. Der Buddha kann, wie gesagt, zur Wahrscheinlichkeit abgeben. Für uns sollte man das gar nicht erst versuchen, weil die Wirkung der Taten ist etwas Unerfassbares, worüber man nicht nachdenken sollte und worüber nachdenken man dem Wahnsinn oder der Verstörung anheimfallen möchte. Und das wollen wir uns doch alle ersparen. Aber natürlich gibt es auch für uns die Möglichkeit, gewisse karmische Muster zu erkennen. Wie du gerade gesagt hast, wenn wir eine bestimmte Verhaltensweise eingeschliffen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das wieder tun, sehr groß und dass dann ein entsprechendes Resultat auch wieder dabei rauskommt. Letztendlich ist es so, dass wir ein Handlungsmuster haben, dem immer wieder ein Erlebensmuster entspricht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Brahma-Viharas ausübe, das wäre jetzt die Handlung, was für ein Erleben wird dann stattfinden? Oder sagen wir es andersrum, was für ein Erleben kann nicht stattfinden? Es kann kein hasserfüllter Gedanke im Geist auftauchen, weil es nicht zum Handlungsmuster passt. Ja? Deswegen sagt der Buddha, wandle ich nun in solcher Verfassung, also während der Ausübung der Brahma-Vihara, so gilt das zu dieser Zeit als mein göttliches Wandeln, stehe ich in solcher Verfassung, so gilt das zu dieser Zeit als meine göttliche Stellung, sitze ich in solcher Verfassung, so gilt das zu dieser Zeit als mein göttlicher Sitz. Also das ist einfach zwei Dinge, die ineinander greifen, deswegen auch bedingte Zusammenentstehung. Und wenn das halt nicht zusammenpasst, dann kann es halt nicht zusammen entstehen. Ich kann es nochmal anders sagen. Denken, Reden, Tun sind konditionierte Muster, die langfristig bedingen, was man erlebt. Zum Beispiel die menschliche Daseinsform. Wenn auf eine bestimmte Art und Weise gehandelt wird, zumindest nach der Buddha-Lehre, ist es relativ wahrscheinlich, dass wir dann wieder eine menschliche Daseinsform erlangen. Kurzfristig bestimmen diese Muster, wie man etwas erlebt. Oder kürzerfristig bestimmen sie, wie man etwas erlebt. Also mein geistiges Setup ermöglicht mir, verschiedene Situationen auf eine bestimmte Weise zu erleben. Also ein krasses Beispiel ist vielleicht, wenn das jemand kennt, Viktor Frankl und seine Beschreibung, wie er das KZ erlebt hat. Ja, also er hatte andere Muster und konnte es dadurch anders erleben als andere. Und diese Muster bestimmen auch, was überhaupt momentan am Erleben möglich ist. Eben wie gesagt, wenn ein Gedanke der Freundlichkeit da ist, kann nicht gleichzeitig ein hasserfüllter Gedanke da sein. Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein sind miteinander verbunden, nicht getrennt, und es ist unmöglich, eins dieser Dinge von den anderen zu trennen, um den Unterschied zwischen ihnen beschreiben zu können. Das ist das Ganze nochmal anders ausgedrückt. Dass eben nur bestimmte Sachen möglich sind in diesem Kausalzusammenhang, in dem wir und alles andere auch sich bewegen. Das ist eine wichtige Betrachtungsweise von Kamavipaka, weil die musterbezogen ist und nicht personenbezogen. Und insofern ist diese Betrachtungsweise oder diese Art, über Kamma zu reflektieren, vereinbar mit der Anatta-Lehre. Denkt man Kassapa, derjenige, welcher die Handlung ausführt, ist der gleiche wie derjenige, der die Folgen empfindet, so nimmt man einen an, der von Anbeginn da ist. Damit sagt man aus, das Leiden ist selbst verursacht und das läuft auf ein ewig dauerndes hinaus. Behauptet man, ein anderer ist derjenige, der die Handlung ausführt und derjenige, der die Folgen empfindet, so nimmt man einen anderen an, der von der Empfindung betroffen ist. Damit sagt man aus, das Leiden ist von einem anderen verursacht und das läuft auf völlige Vernichtung hinaus. Diese beiden Extreme vermeiden Kassapa, verkündet in der Mitte der Tathagata die wahre Lehre. Mit Nichtwissen als Ursache entstehen die Gestaltungen, mit den Gestaltungen als Ursache entsteht das Bewusstsein und so weiter und so fort. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens zustande. Und natürlich mit dem restlosen Verschwinden und der Aufhebung des Nichtwissens folgt die Aufhebung der Gestaltungen, aus der Aufhebung der Gestaltungen folgt Aufhebung des Bewusstseins und so weiter. Auf solche Art kommt die Aufhebung der ganzen Masse des Leidens zustande. Jetzt können wir das Ganze, jetzt haben wir es einmal wieder beim Paticca Samuppada und da die Verbindung mit Kamavipaka herzustellen. Es sagt der Ajahn Buddhadasa dazu, die einfachste Form der bedingten Zusammenentstehung, Kilesa, Kamma und Vipaka. Eins führt zum nächsten, die Befleckung ist Reaktion auf die Frucht und führt zu neuem Kamma und so weiter und so weiter. Diese drei grundlegenden Aspekte von Paticca Samuppada kann man täglich bei sich selbst beobachten. Also der Geisteszustand oder das mentale Muster, das einer selbstbezogenen Handlung zugrunde liegt, Kilesa, ist Kamma. Und das dazu passende geistige Erleben ist Vipaka. Nicht aber kann man alles, was man erlebt, allein kann man zuschreiben, denn es gibt noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und diese Faktoren, die dann noch eine Rolle spielen, die heißen Niyama, sind auch Gesetzmäßigkeiten. Eben diese Vorstellung, dass alles durch Karma bedingt sei, lässt sich nicht aufrechterhalten durch die Sutten. Buddha sagt ganz eindeutig, dass zum Beispiel Gefühle und Krankheiten nicht ausschließlich auf Karma zurückzuführen sind. Es gibt, Herr Kodamo, einige Asketen und Brahmanen, die lehren und denken, was immer auch eine menschliche Person empfindet, an Wohl oder Weh oder Weh, weder Wehe noch Wohl, all das ist durch früher Getanes veranlasst. Was sagt nun aber Herr Gotamo dazu? Hervorgerufen durch Galle, Schleim, Wind, deren Zusammenfall, durch Klimawechsel, durch verkehrtes Verhalten, durch Unfälle, durch Reifen des Wirkens, steigen etliche Gefühle auf. Dann umgehen die Asketen und Brahmanen, die da lehren und denken, was immer auch eine menschliche Person empfindet, an Wohl oder Weh oder weder Wehe noch Wohl, all das ist durch früher Getanes veranlasst, über das hinaus, was sie selber erkennen. Und sie gehen hinaus über das, was in der Welt als Wahrheit bekannt ist. Darum sage ich zu diesen Asketen und Brahmanen, das ist falsch. Also eindeutiger kann man diese Position alles sei durch Karma bedingt nimmer ablehnen, letztendlich. Es gibt es nochmal ein bisschen spezifischer im Anguttara Nikaya. Wahrlich, voller Leiden ist dieser Körper, voller Elend. Es entstehen in diesem Körper mannigfache Leiden, als wie Erkrankungen von Auge, Ohr, Nase, Zunge, Leib, Kopf, Ohrmuschel, Mund und Zähnen, Husten, Engbrüstigkeit, Schnupfen, Entzündung, Fieber, Magenschmerzen, Ohnmacht, Durchfall, Gliederreißen, Ruhr, Aussatz, Beulen, Ausschlag, Schwindsucht, Fallsucht, Zitterroch, Jucken, Grind, Krätze, Räude, Erkrankungen des Blutes, der Galle, Zuckerkrankheit, Lähmungen, Blattern, Fisteln. Das war natürlich vor Corona. Heutzutage gibt es ja nur noch diese eine Krankheit. Gut, es geht aber noch weiter. Durch Galle, Schleim und Gase oder deren Zusammenwirken hervorgerufene Krankheiten durch Temperaturwechsel, unregelmäßige Lebensweise und unfallbedingte Krankheiten durch früheres Karma verschuldete Krankheiten sowie Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Kot und Urin. So weiter bei diesem Körper in Betrachtung des Elends. Okay. Aus diesen Aussagen hat jetzt der Kommentar die Panchaniyama abgeleitet. Die fünf Gesetzmäßigkeiten oder Notwendigkeiten, die entsprechend der wechselseitigen Kausalität Itapachayata auf das menschliche Leben einwirken. Die erste Gesetzmäßigkeit ist Utuniyama. Das sind die physikalischen Gesetze, denen die Welt und wir natürlich auch unterliegen. Da ist von der Schwerkraft bis zu den Gesetzen des Klimas ist da eigentlich alles drin. Alles, was mit Physik zu tun hat, durch Physik berechenbar, erklärbar und so weiter, ist darin enthalten. Da Utu das Wort sehr, sehr eng mit Klima zu tun hat, mit Wärme und so weiter, könnte man das Ganze auch noch ein bisschen weiter fassen. Da muss man aber schon großzügig sein und könnte man da das soziale, ökonomische und politische Klima auch noch dazu rechnen, aber das haben wir nicht so ganz hin. Das nächste ist Bija Niyama. Bija heißt eigentlich Samen und das sind die biologischen Gesetzmäßigkeiten. Also sei es jetzt, da gehört auch die organische Chemie dazu und die Genetik. Also alles, was mit Biologie und Biochemie und so weiter zu tun hat, gehört da rein. Damit haben wir schon mal einen sinnlichen Bereich abgedeckt. Jetzt kommt Citta Niyama. Das sind die psychologischen Gesetzmäßigkeiten, denen wir unterliegen. Sei es jetzt das, was im Westen an Psychologie oder von der Psychologie erforscht wird, Entwicklungspsychologie oder was es nicht alles gibt, Erkenntnispsychologie und keine Ahnung, diese unterschiedlichsten Bereiche. Heutzutage ist positive Psychologie sehr gefragt. Und natürlich gehört auch die buddhistische Psychologie oder die Gesetzmäßigkeiten, psychologischen Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel Paticca-Samuppada, die der Buddha lehrt, gehört da auch mit rein. Und jetzt kommen wir zu Kamma-Niyama. Das ist jetzt die Gesetzmäßigkeit des ich-bezogenen Wollens und der Ergebnisse davon. Also wir haben Kamma nicht als irgendwie etwas Übergeordnetes, sondern es steht in einer Reihe von Gesetzmäßigkeiten, mit denen es natürlich auch zu Interaktionen kommt. Und ganz zum Schluss haben wir noch Dhamma-Niyama. Das wird erfreulicherweise vom Buddha selbst sehr klar definiert. Ob ihr Mönche Vollendete entstehen oder ob Vollendete nicht entstehen, eine Tatsache bleibt es, eine feste und notwendige Bedingung des Daseins, dass alle Gebilde vergänglich sind, dass alle Gebilde dem Leiden unterworfen sind, dass alle Dinge ohne ein Selbst sind. Dies erkennt und durchschaut der Vollendete und hat es erkannt und durchschaut, so lehrt er es, zeigt es, macht es bekannt, verkündet es, enthüllt es, legt es auseinander und macht es offenbar. Also, um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn jemand oder dass jemand stirbt, hat nichts mit Kamma zu tun. Weil eben das hat was mit Dhamma-Niyama zu tun. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen, muss sterben, vergehen. Die Todesart und das Todesalter und wie man stirbt, sind jetzt wieder von der Wechselwirkung mit den anderen Niyamas abhängig. Also wir haben eine Interaktion von verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, die auf uns einwirken, und das ist dann praktisch wie bei Vektorrechnung, das kommt alles zusammen und geht dann irgendwie in diese Richtung oder in diese Richtung. Auch das ist jetzt wiederum etwas, was noch mit der Anatta-Lehre vereinbar ist, weil das auch nicht personenbezogen ist. Für einen Arahat ist das Ganze sowieso ganz anders, weil der ganz unmittelbar erkennt, dass Kamma Vipaka sowieso nur etwas, oder dass Vipaka vielmehr nur ein selbstloses Geist-Körper-Gebilde trifft, dass das ins Leere trifft, ins Leere fällt. Deswegen heißt beim Arahat, spricht man auch nicht von Kamma und Vipaka, sondern beim Arahat ist es Kriya, Funktion, und Patikriya, Reaktion. Weil sämtliches Handeln eines Arahats kann ja nicht mehr auf den Wurzeln von Gier, Hass und Verblendung basieren. Alles, was noch auf diesen, mit diesen Wurzeln zu tun hat, da heißt es Kamma und Vipaka, und sobald diese Wurzeln gründlich ausgerottet wurden, spricht man von Kriya und Pratikriya. Im Samyutta heißt es, wo es ein Auge und so weiter gibt und Formen und so weiter gibt und ein Sehbewusstsein und so weiter gibt und dadurch erkennbare Gegenstände, Objekte, da gibt es ein Wesen oder das, was man Wesen nennt. Wo es aber kein Auge und so weiter, keine Formen und kein Sehbewusstsein und so weiter gibt und keine dadurch erkennbaren Objekte, da gibt es kein Wesen oder das, was man Wesen nennt. Das ist beim Arahata-Fall. Aber bei uns ist es ja natürlich noch so, dass unser Körper-Geist-Prozess von einem Selbstgefühl durchdrungen wird, durchzogen wird, und das Ergebnis unserer Handlungen immer noch ein scheinbar existentes Selbst trifft. Kamma ist der Boden, der Wille die Saat, das Begehren die Feuchtigkeit, und die sind als notwendige Bedingungen vorhanden, damit sich das Bewusstsein der durch Unwissen gehemmten und vom Begehren umstrickten Wesen sich in den verschiedenen Daseinsbereichen manifestieren kann. Deshalb brauchen wir eben als diese durch Unwissen gehemmten und vom Begehren umstrickten Wesen eine Möglichkeit, dem Daseins den Boden zu entziehen und das Ende von Kamma herbeizuführen. Aus diesem Grund wiederum hat der Buddha eine Reihe von Prinzipien genannt, die man verstehen sollte, wenn man sich mit Kamma auseinandersetzt. Also, als erstes müssen wir mal sagen, es gibt vier Handlungsursachen. Es gibt zum einen innere Antriebe, also instinktive, nicht vorsätzliche Handlungen. Diese sind karmisch nicht relevant. Denn ein junges, zartes Kleinkind, das unbeholfen daliegt, hat noch nicht einmal die Vorstellung von Körper. Also wie konnte es da eine üble Handlung über bloße Strampeln hinaus begehen? Das nächste wäre die bewussten Motive, die man hat, etwas zu tun aufgrund von Zuneigung, Abneigung oder Verwirrung. Das da sind eben noch, diese, was?
Da gibt es noch Faulheit, genau so.
Ja, das ist bei den drei Wurzeln gehört das selbstverständlich auch dazu.
Richtig. Aber das wichtigste Element ist die Faulheit, das habe ich gespannt.
Tatsache ist es, dass es heißt, drei Entstehungsgründe von Kamma gibt es, ihr Bhikkhus, welche drei? Gier ist ein Entstehungsgrund von Kamma, Hass ist ein Entstehungsgrund von Kamma, Verblendung ist ein Entstehungsgrund von Kamma. Und dann gibt es noch unbewusste Motive, wie eben den Wunsch zu leben, Angenehmes zu suchen, Unangenehmes zu fliehen. Klar bewusst, ihr Mönche, begeht man jene Willenshandlung in Werken, Worten oder Gedanken, aus der einem Wohl oder Weh erwächst, oder nicht klar bewusst begeht man jene Willenshandlung in Werken, Worten oder Gedanken, aus der einem Wohl oder Weh erwächst. All diesen Dingen aber, ihr Mönche, liegt Nichtwissen zugrunde. Kurz kann man auch sagen, die körperlichen, sprachlichen, geistigen Handlungen der fühlenden Wesen, die von Willen und Verlangen gesteuert werden, entstehen aufgrund von Herzenstrübungen, aufgrund von Kilesas. Tja, Das ist natürlich etwas, was auch oft auch nicht so in seiner ganzen Bedeutung erfasst wird. Und das ist das, dass wirklich alles, alle unsere Handlungen, die selbstbezogen sind und erfolgen, aufgrund von diesen Kilesas entstehen. Auch die karmisch Heilsamen. Weil zum Beispiel die Entwicklung der Paramita, das muss ich ja wollen. Meditieren anzufangen und so weiter, das muss ich ja wollen. Also da ist immer trotzdem noch die Wurzeln von Gier, Hass und Verblendung sind bei jeder willentlichen Handlung vorhanden. Also es entsteht nicht nur karmisch Unheilsames daraus. Schließlich werden die fünf höheren Fesseln erst vollständig mit dem Erreichen der Arahatschaft zerstört. Das heißt, solange die noch da sind, besteht noch Begehren, nach feinkörperlichem Dasein in dem Fall, Begehren, also Gier, nach unkörperlichem Dasein. Es entsteht Dünkel, besteht Dünkel, es besteht Aufgeregtheit und es besteht Unwissenheit. Also diese Wurzeln sind die drei Wurzeln, Gier, Hass und Verblendung, sind immer noch aktiv. Man kann auch einfach diese drei Wurzeln von Handlungen auch einfach zusammenfassen und einfach von Willen sprechen. Weil der Buddha sagt auch, den Willen bezeichne ich als das Wirken, denn nachdem man es gewollt hat, vollbringt man das Wirken in Werken, Worten und Gedanken. Ob diese jetzt heilsam sind oder unheilsam, ist dahingestellt. Ihnen allen liegt Nichtwissen zugrunde, solange wir nicht die Arahatschaft erreicht haben. Deswegen heißt es ja auch, zur Überwindung des Willens wird beim Erhabenen der Brahma-Wandel geführt. Und es gibt einen Pfad, es gibt ein Vorgehen, um diesen Willen zu überwinden. Da entfaltet der Mönch die mit den Kampfesgestaltungen der Einigung des Willens, der Tatkraft, des Herzens, des Prüfens erworbene Machtfährte. Also die Entwicklung der Idipada, der Machtfährten, ist der Weg zur Überwindung des Willens. Das eben ist der Pfad, das ist das Vorgehen, um diesen Willen überwinden zu können.
Ist das der einzige Weg?
Ja, wenn man es jetzt auf den Willen bezieht, schon. Andererseits heißt es natürlich auch, der edle achtfache Pfad führt zum Ende von Kamma. Dieser edle achtfache Pfad aber ist der zur Aufhebung des Wirkens führende Weg, nämlich rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Denn wir haben natürlich schon gesagt, drei weitere Entstehungsgründe der Taten gibt es. Welche drei? Gierlosigkeit ist ein Entstehungsgrund der Taten. Hasslosigkeit ist ein Entstehungsgrund der Taten. Unverblendung ist ein Entstehungsgrund der Taten. Also, auch wenn die Wurzeln immer noch da sind, so sind sie doch, solange wir uns wirklich auf dem Pfad bewegen, inaktiv, also blockiert, sagen wir mal so. Da ist dann, wie wenn ein Mann unversehrte, unverdorbene, durch Wind und Sonnenglut unbeschädigte, kerngesunde und gut im Boden eingebettete Samenkörner verbrennen, zu Asche machen und in die Winde streuen oder von einer reißenden Flussströmung fortspülen lassen möchte, und so jene Samenkörner von Grund auf zerstört werden, gleich einer Fächerpalme, den Bodenentrissen vernichtet und keinem Neuentstehen unterworfen. Wenn man wirklich den Pfad geht und dann letztendlich gegangen ist. Deswegen wird das wirken, dass wir, solange wir uns auf dem achtfachen Pfad befinden, auch als das weder Lichte, das Wirken bezeichnet, das weder Lichte noch dunkle Früchte bringt und zur des Wirkens Erlöschen führt. Erläutert wird es dann noch im Anguttara. Was aber, ihr Mönche, ist das weder Lichte noch Dunkle wirken, das weder Lichte noch dunkle Frucht bringt und zu des Wirkens Erlöschen führt? Es ist jener Willenszustand oder jene Wahl, die man trifft, oder jene vorsätzliche Aktivität, die man ausführt, der zum Erlöschen desjenigen Wirkens führt, das dunkel ist und dunkle Früchte bringt. Jener Willenszustand, der zum Erlöschen desjenigen Wirkens führt, das Licht ist und lichte Früchte bringt, jener Willenszustand, der zum Erlöschen desjenigen Wirkens führt, das teils Licht, teils dunkel ist und teils lichte, teils dunkle Früchte bringt. Das, ihr Mönche, nennt man das weder lichte noch dunkle Wirken, das weder lichte noch dunkle Früchte bringt und zu des Wirkens Erlöschen führt. Dabei wiederum, um dieses Wirken einzuüben, um daraus wirklich feststehende Handlungsmuster zu machen und um die anderen Handlungsmuster aufzulösen, ist das weise Betrachten unumgänglich. Deswegen heißt es, Gier, Hass, Verblendung, Zorn, Wut, Verkleinerungssucht, Herrschsucht und Geiz. Diese Dinge sind weder in Werken noch in Worten zu überwinden, sondern eben durch wiederholtes weises Erkennen. Deshalb sollte man häufig reflektieren, Eigner und Erbe meiner Taten bin ich, meinen Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, habe sie zur Zuflucht und die guten und bösen Taten, die ich tue, werde ich zum Erbe haben. Wer aber jene Tatsache öfters bei sich erwägt, dem schwindet der schlechte Wandel gänzlich oder er wird abgeschwächt. Und weiter, der edle Jünger nun erwägt bei sich also, ich bin ja nicht der Einzige, der dem Altern, der Krankheit, dem Sterben, der Trennung von allem Lieben unterworfen ist, der dem nicht entgehen kann, sondern wo immer es Wesen gibt, die da kommen und gehen, sterben und geboren werden, alle diese Wesen sind dem Altern und so weiter unterworfen, können dem nicht entgehen. Indem er nun diese Tatsache häufig bei sich erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Jenen Pfad hegt und pflegt er nun, wandelt ihn beharrlich, und indem er den Pfad hegt und pflegt, ihn beharrlich wandelt, lösen sich ihm die Fesseln und die Neigungen schwinden. Also es ist ganz wesentlich, gründlich und häufig über Kamma zu reflektieren, wenn man denn den Pfad erreichen will. So, jetzt haben wir noch ein Prinzip. Das ist auch etwas, was immer wieder auftaucht, dass Leute behaupten, man könnte Kamma löschen. Geht nicht. Man kann es nicht verbrennen, man kann es nicht abtragen, man kann es nur verdünnen. Ohne der absichtlichen Taten, der getanen und aufgeschichteten, kammisches Resultat erfahren zu haben, gibt es kein Getilgtsein der Taten, sage ich. Sei es hier, später oder zu anderer Zeit. Und ohne der absichtlichen Taten, der getanen und beigeschichteten karmisches Resultat erfahren zu haben, gibt es kein Endemachen betreff des Leidens hinsichtlich der Taten, sage ich. Es trifft einen in jedem Fall. Die Frage ist nur wie, wie stark es einen trifft. Wir erinnern uns vielleicht an Mahamoggala, der, wenn ich mich nicht schwer irre, von Räubern erschlagen wurde, als Arahat. Das hat ihn dann doch noch heftig getroffen. Das ist schon richtig. Der Angulimala zum Beispiel, der so viele Leute umgebracht hat, der wurde nun wiederum nur mit Steinen beworfen. Hat nicht so heftig getroffen.
Gehört dazu nicht so der Abwehr, oder?
Das ist selbstverständlich. Aber eben, es ist eindeutig, man kann Karma nicht löschen. Es geht nicht. Man kann es nur verdünnen. Und das berühmte Beispiel dazu ist ja das, würde ein Mann einen Klumpen Salz in eine kleine Tasse voller Wasser werfen, würde da wohl das wenige Wasser in der Tasse durch jenen Salzklumpen salzig oder ungenießbar werden? Natürlich. Und warum? Es befindet sich ja nur sehr wenig Wasser in der Tasse. Das würde durch jenen Klumpen Salz salzig werden und ungenießbar. Wenn aber ein Mann einen Klumpen Salz in den Gangesstrom wirft, was meint ihr da? Würde dann das Wasser des Gangesstromes durch jenen Salzklumpen salzig und ungenießbar werden? Das wohl nicht. Und warum nicht? Es befindet sich ja eine gewaltige Menge Wasser im Gangesstrom. Das würde durch jenen Klumpen Salz nicht salzig und ungenießbar werden. Ebenso, ihr Bhikkhus, ist es mit einem, der nur ein kleines Vergehen verübt hat und es bringt ihn zur Hölle. Und ein anderer hat eben dasselbe kleine Vergehen verübt, doch es reift noch bei Lebzeiten und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich später kund, geschweige denn eine große. Welcher Art aber ist der Mensch, der ein kleines Vergehen, das er verübt hat, den ein kleines Vergehen, das er verübt hat, zur Hölle bringt? Da hat ein Mensch den Einblick in den Körper nicht entfaltet, hat seine Sittlichkeit nicht entfaltet, seine Geistigkeit und Weisheit nicht entfaltet. Er ist beschränkt, im Sinne von selbstbezogen, auf sich selbst beschränkt, von kleinlicher Gesinnung und selbst infolge von Kleinigkeiten hat er zu leiden. Einen solchen Menschen mag selbst ein kleines Vergehen in die Hölle bringen. Welcher Art aber ist der Mensch, der bei dem eben dasselbe kleine Vergehen noch bei Lebzeiten zur Reife gelangt und später nicht einmal eine kleine Wirkung sich kundtut, geschweige denn eine große? Da hat ein Mensch den Einblick in den Körper entfaltet, hat seine Sittlichkeit, seine Geistigkeit und seine Weisheit entfaltet. Er ist nicht beschränkt, ein großer Charakter, der nicht begrenzt ist. Bei einem solchen Menschen gelangt eben dasselbe kleine Vergehen noch bei Lebzeiten zur Reife und später tut sich nicht einmal eine kleine Wirkung kund, geschweige denn eine große. Wie wir auch bei der Besprechung vom Sutta Nipata gesagt haben, ist es eben ganz wesentlich, die Charakterentwicklung, die Herzensbildung, vor allem eben auch im Hinblick auf Kamma, Vipaka und Dukkha, dass wir dadurch das Resultat unseres Handelns kann uns halt dann nicht mehr so hart treffen, wenn wir unseren Charakter möglichst weit, offen, klar entwickelt haben. Gut, also das ist jetzt so mal der grobe Überblick. Man kann es auch noch ganz spezifisch machen, und das macht der Buddha auch, und sagt, es gibt prinzipiell Verhalten, das abwärts führt, und prinzipiell Verhalten, das aufwärts führt. Also Verhaltensmuster, die in die Hölle führen, und Verhaltensmuster, die nach oben in himmlische Welt führen. Das sind die die 10 Wirkungsfährten. Die Lauterkeit in Werken, da meidet einer das Töten, steht vom Töten ab, Stock und Waffe ablegend, ist er von Zartgefühl und Liebe erfüllt. Für alle Wesen und Geschöpfe empfindet er Wohlwollen und Mitgefühl. Er meidet das Stehlen, steht ab vom Nichtgegebenen, was da ein anderer im Dorfe oder Wald an Hab und Gut besitzt, dieses ihm nicht gegebene eignet er sich nicht in diebischer Absicht an. Den unrechten Wandel in Sinnenlüsten meidet er. Er vergeht sich nicht gegen Mädchen, die unter der Obhut von Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder Verwandten stehen, oder gegen Mädchen, die unter dem Schutz der Religionsgemeinschaft stehen, die einem Gatten versprochen sind, die öffentlich Anverlobten, bis zu den durch Überwurf eines Blumenkranzes Anverlobten. Die Lauterkeit in Worten, da meidet einer die Lüge, enthält sich vom Lügen, befindet er sich in einer Gemeindeversammlung, in einer anderen Zusammenkunft, unter Verwandten in der Gilde oder wird er vor Gericht geladen und als Zeuge befragt. Komm, lieber Mann, sage aus, was du weißt, so sagt er, wenn er nichts weiß, ich weiß es nicht, und wenn er etwas weiß, ich weiß es. Wenn er nichts gesehen hat, sagt er, ich habe nichts gesehen, und wenn er etwas gesehen hat, sagt er, ich habe es gesehen. So spricht er weder um seinetwillen, noch um anderer Willen, noch um irgendeines weltlichen Vorteils Willen, bewusst eine Lüge. Er meidet die Zwischenträgerei, enthält sich der Zwischenträgerei. Was er hier gehört hat, erzählt er dort nicht wieder, um diese zu entzweien, und was er dort gehört hat, erzählt er hier nicht wieder, um jene zu entzweien. So einigt er die Entzweiten, festigt die Verbundenen. Eintracht liebt er, an Eintracht findet er Freude und Gefallen, und Eintracht fördernde Worte spricht er. Er meidet rohe Rede, von rohen Worten steht er ab. Milde Worte, die dem Ohre angenehm sind, liebreich, zu Herzen gehend, höflich, viele beglückend und erfreuend, solche Worte spricht er. Er meidet törichtes Geschwätz, von törichtem Geschwätz steht er ab, er redet zur rechten Zeit, sachlich, zweckdienlich, im Sinne der Lehre und Zucht, führt Reden, die wertvoll sind, angebracht, gebildet, angemessen und sinnreich. Lauterkeit in Gedanken. Da ist einer ohne Habgier. Was ein anderer an Hab und Gut besitzt, danach giert er nicht. Er ist hasslos in seiner Gesinnung, trägt unverdorbene Gedanken in seinem Herzen, als wie, ach, möchten doch diese Wesen ohne Übel und Beschwerden sein und ein leidloses, glückliches Leben führen. Er hat die rechte Erkenntnis, die richtige Anschauung. Gaben, Spenden und Opfer sind nicht wertlos. Es gibt eine Frucht und Folge der guten und bösen Taten. Es gibt sowohl diese Welt wie die nächste Welt. Vater, Mutter und geistgeborene Wesen sind keine leeren Worte. Es gibt in der Welt Asketen und Priester von rechtem, vollkommenen Wandel, die diese Welt wie die nächste Welt selber erkannt und erfahren haben und sie erklären können. Also, wenn jemand sicherstellen will, dass sein Weg nach oben führt, sollte er sich diese drei Lauterkeiten, diese 10 Wirkungsfährten sehr zu Herzen nehmen. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, dass jede Person, die sich zum Beispiel vom Töten der Lebewesen enthält, dann nach dem Tod in einem glücklichen Bereich oder in einem glücklichen Bereich wieder erscheint. Sonst bräuchte man ja den Erhabenen nicht, der das Karma-Gesetz wirklich durchschaut hat. Weil es aber Handlung gibt, die nicht imstande ist, zu guten Ergebnissen zu führen, und die aber dazu imstande zu sein scheint, und Handlung, die imstande ist, zu guten Ergebnissen zu führen und die dazu nicht imstande zu sein scheint, kann es durchaus sein, dass die Person, die sich da enthält, Lebewesen zu töten, bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erscheint. An einem unglücklichen Bestimmungsort in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Denn wenn sie früher eine üble Handlung begangen hat, die als schmerzhaft gefühlt werden muss, oder später eine üble Handlung begangen hat, die als schmerzhaft gefühlt werden muss, oder zum Zeitpunkt des Todes falsche Ansicht erworben und angenommen hat, kann sie aufgrund dessen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erscheinen, an einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Aber da sie sich hier enthalten hat, Lebewesen zu töten, wird sie das Ergebnis davon entweder hier und jetzt oder später oder zu gegebener Zeit erleben. Also es kommt immer auch darauf an, was bei uns im Hintergrund noch an Karma lauert und welche Zusammenhänge da sind, dass sich das entsprechend oder die Auswirkung entsprechend manifestieren kann. Das kann man nicht so, also wenn man nicht Buddha ist, dann kann man das nicht überschauen. Und deswegen kamen ja auch manche der damaligen Asketen zu dem Schluss, es ist eigentlich völlig wurscht, was ich tue. Und aufgrund dieser meditativen Erkenntnis, also sie konnten dann auch über verschiedene Äonen dieses Erscheinen und Abscheiden der Wesen beobachten, und aufgrund dieser Erkenntnis kamen sie eben zu dem Schluss, es ist egal, was man tut. Aber sie haben eben nicht lang genug und tief genug hingesehen wie der Buddha. Und der konnte eben dann diese Gesetzmäßigkeit vollständig durchdringen und kam ganz eindeutig zu dem Schluss, es ist eben nicht egal, was man tut. Und das Schlimmste aller Ansichten, die man haben kann, ist es, dass es keine karmische Wirksamkeit gibt. Letztendlich haben wir also mit Karma etwas aufgeladen gekriegt, was vielen von uns nicht so gut gefällt. Es handelt sich eben nicht um Schicksal, sondern um Schaffsal, das man sich selber schafft. Wir kommen aus der Eigenverantwortung nicht raus. Also Buddha hat das ganz klar gesagt. Die Vorstellung, dass da irgendein Gott oder sowas dahinter steht, der dann sagt, ja, dir geht es jetzt gut oder schlecht oder sonst irgendwas, ist völlig absurd, aus der Luft gegriffen. Wenn ihr meinen Ausführungen gefolgt seid, ist es auch ganz, ganz eindeutig klar, warum das so nicht sein kann. Genauso eben, wie es nicht sein kann, dass etwas auf oder Freude und Leid aufgrund von Zufall entsteht oder allein aufgrund von Karma letztendlich. Durch einen selbst nur wird Übles getan, durch einen selbst wird man schmutzig. Reinheit und Unreinheit gibt es individuellerweise. Es reinigt nicht der eine den anderen. Und das Bad im Ganges, liebe Hindus, reinigt leider überhaupt nicht. Nicht mal, als er noch sauer war. So gibt es auch kein kollektives Kammer. Das ist auch so eine Vorstellung, die immer wieder auftaucht, dass es etwas wie kollektives Kammer gäbe. Das kommt einfach nicht vor, dass irgendjemand, der einer Gemeinschaft angehört, bloß weil er dieser Gemeinschaft angehört, ein karmisches Resultat ernten würde, das er nicht selber durch eigenes Tun gesät hat. Problem ist natürlich das, was die Giants immer versucht haben, was aber nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, nicht zu handeln. Genauso wenig, wie es möglich ist, Karma zu verändern oder abzutragen oder zu löschen, sondern man kann es eben nur ummodeln sozusagen, neue Muster schaffen, man kann es verdünnen oder man kann es blockieren, indem man diese Gesetzmäßigkeit von Handlungsmuster und Erlebensmuster verstanden hat und einsetzt. Das müsste alles verstanden werden, wenn man wirklich Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen will. Ohne das auf jemanden abzuschieben, ohne Reue über Vergangenes tun, dann erst kann man vorausschauend und karmisch sinnvoll handeln. Da erkennt man, der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen giererregenden Dinge künftiges Ergebnis. Ihr künftiges Ergebnis kennend, meidet man sie. Indem man sie aber meidet und den Geist von ihnen abwendet, erkennt man sie weise durchdringend. Ja, wenn man also diese Gesetzmäßigkeiten, diese Grundgegebenheiten, diese Prinzipien verstanden hat und sein Leben entsprechend ausrichtet, dann kann Karma tatsächlich zur Zuflucht werden. Wie es in unserer vorher genannten Reflexion heißt. Und dann kann man eben auch wirklich Verantwortung für sein Leben übernehmen und den Zustand erreichen, wo Karma dann letztendlich ins Leere fällt. So, nochmal zurück zur Frage. Ist es Karma bzw. Vipaka, dass wir hier alle sitzen?
Also ich kenne den ganzen Vortrag natürlich, die ganzen Zitate, und aus dem Grund bleibe ich dabei. Also es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt heute da bin, weil wenn ich jetzt die Kontaktlos von den beiden hier geht, aber wenn ich mein Leben so anschaue, so, dann denke ich mir, dass irgendwann habe ich das, also mir hat das alles immer was hingeführt, das ist nicht unbedingt zu diesem Abend, aber zu dieser ganzen Lehre. Was das auch stützt, wenn ich sage, wenn es ja dieser Strom eingetreten noch 7 Leben verschickt hat, also das ist natürlich immer klar, ist keine Person, aber dieser Schub, dann ist das ja auch wieder logisch, weil wirklich ja dann da weiterkommt. Das heißt, er wird dann in den nächsten 7 Leben, wenn ich dann mit diesem Weg immer weitergehe. Und damit hat er dann ja auch diese karmischen Ursachen. Wobei ich sehe ja Karma nicht als Schicksal, sondern einfach eben, so wie du sagst, als eine von diesen vielen, Einflüssen, die man dahin treibt. Aber für mich ist es so, für mich hat dieser Weg einfach dahin geführt. Mein ganzes Leben war irgendwie, also jetzt nicht so Ampel rot und Ampel grün, sondern die Tendenz war immer, dass ich okay, da ist irgendwas, was mich wohin zieht. Das ist also so, sehe ich das.
Noch irgendjemand eine Idee dazu, oder hat sich bei irgendjemand die Meinung, die er vorher hatte, geändert, oder möchte sonst irgendwas sagen oder fragen?
Nein, ich denke, das ist, wenn man das jetzt, wie man so gelacht ist, das hat einfach mehrere Aspekte, ja, bei diesen Gesetzmäßigkeiten. Ja, das ist jetzt nicht nur das Karma, aber das Karma ist nicht mehr dabei. Ja, sonst wäre man der buddhistischen Lehre gar nicht begegnen. Das gilt ja schon, das Gutes Karma oder diese Schildkrötengleichnis mit dem Ritt, die immer wieder aus dem Meer auftaucht, was man überhaupt Mensch ist. Das ist auch letztlich ein karmischer Effekt. Sonst wäre man ja vielleicht das Muskel.
Deswegen kann man das eben nicht so genau sagen.
Yeah. Und da sage ich, dass man dieser Wille nicht immer ein bewusster Wille ist. Weil ich fand es immer ein bisschen so zu eingeschränkt, wenn man nur von bewusster Wille gesprochen hat. Aber das ist auch teilweise auch ein bisschen beunruhigend, wenn man so denkt. Weil manchmal hat man diese unbewussten Muster oder diese Schwächen oder was auch immer, die dich zu einer Handlung führen. Hm. Und das ist schwer dagegen, oder ich weiß nicht, ob es möglich ist, ganz dagegen zu gehen. Sicher, solange man den Kamerabund so entwickelt oder verflüssigt, dann sind auch diese bewussten Sachen nicht mehr so stark oder führen nicht in der falschen Richtung. Aber das finde ich schon ein bisschen bedenklich, also problematisch für mich.
Ja, ja, das Problem dabei ist natürlich das, wir können unsere unbewusste Motivation, die ist ja unbewusst, also da haben wir jetzt keinen Zugriff darauf. Letztendlich heißt es ja dann, wir können nur mit dem arbeiten, was uns jetzt bewusst ist, fertig.
Ja,
ja. Ich habe das am Anfang so wieder mal gefragt, ja, also woher, was, ich kann ja gar nicht wissen, was meine eigentliche Motivation ist. Ich habe zwar diese bewusste Motivation, das und das zu tun, aber ist das wirklich meine eigene eigentliche Motivation oder steckt da irgendwas dahinter? Da hat er ihm gesagt, ja, hilft ja nichts. Du kannst nur mit dem arbeiten, was jetzt da ist. Und da musst du halt genau hinschauen, ob das jetzt eine heilsame Motivation ist oder eine unheilsame Motivation. Und dementsprechend verhältst du dich.
Du hast irgendwann auch einen Vortrag gehalten, wo du gesagt hast, wenigstens so von der Gehirnforschung, dass man gemerkt hat, dass man erst im Nachhinein sich die Erklärung für die Handlungen irgendwie zusammenbastelt.
Mhm. Genau.
Dass die Handlungen eher so instinktiv sind und das danach.
So ist es. Ne, eben, das einzige Möglichkeit, die man wirklich hat, ist, Handlungsmuster aufzubauen und zu verfestigen, die heilsam sind.
Ja.
Was anderes kann man nicht tun.
Ja, und dass man halt nachträgt, weil ich denke mir das auch, wenn man sich mit sowas beschäftigt, dass man oft, natürlich eher bei anderen Leuten, weil ich es ja da zum Anschauen, dass man oft sieht, dass der Altruismus zum Beispiel bei bestimmten Leuten, dann, was sagst du, das ist eigentlich ein ganz komischer. Komische Wurzel, die ist eigentlich gar nicht so schön. Das ist ja das, was du hast, dieses übertriebene Mitleid, das übertriebene Mitleid, wo man immer merkt, das ist etwas Pathologisches.
Mhm.
Und wenn man das natürlich auch nicht selber feststellt, dann merkt, ich bin eigentlich gar nicht so gut, sondern ich habe im Grunde ganz andere Motive. Aber eben, je weiter man, je mehr man sich sowas anhört und liest und studiert, merkt man ja im Moment einmal, was ist denn dann bei mir? Und plötzlich kommt man wieder so eine Schicht tiefer und dann hat man wieder was, aha. Also das ist ja, das stimmt, trifft ja genau dann zu, dass man schon, man kommt sich immer mehr auf die Spur.
Ja, man muss sich natürlich eben auch bewusst sein, dass diese drei Wurzeln von Gier, Hass und Verblendung immer die eigentliche Triebfeder für unser Handeln sind.
Ich fand das ja spannend, was der Mönch gesagt hat, der neulich war, weil der, glaube ich, auch ein Sachse, ich weiß nicht genau.
Das ist sein Tutor, ja.
Die haben unheimlich Spaß gemacht, weil er so oder Mensch ist, der auch gesagt, dass der Mönch dann plötzlich, dass jemand wird der Mönch aus tausenderlei Gründen und steht dann plötzlich da, vor sich mit dem Spiegel und wird plötzlich nicht fertig, weil er plötzlich merkt, was denn da alles noch da ist, was das alltägliche Straßenbahngebimmel einfach übertönt hat. Ja. Und das ist was ich jetzt für mein normales Leben gut kenne, dass man sich selbst auf eine ganz unangenehme Art auf die Schliche kommt. Und dann steht man halt da und sagt, aber gut, man kann dann ja sagen, okay, dann arbeite ich dran und bessere mich, mal es einfach so.
So, wenn es das war, dann war es das. Dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg und bedanke mich, dass man so brav zugehört hat.
Und